Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und die ersten Mannschaften sind zurück im Trainingslager. Wir haben die ersten Trikots für die kommende Saison. Wir haben die Kalender für die kommende Saison. Und während die Spieler in der Sommerhitze schwitzen, dachte ich, schauen wir noch mal ein letztes Mal zurück auf die vergangene Saison, auf die erste Liga bei den Herren und Damen. Das habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir das so machen werden. Kann man vielleicht als etwas anachronistisch bezeichnen, aber so ist der französische Rugby ja in weiten Teilen sehr traditionsbewusst. Aber bevor wir dazu kommen, eine überraschende Nachricht, die frisch reingekommen ist. Ich habe sie vor 2 Minuten gelesen und habe keinerlei Kontext. Aber Chris Hilsenbeck, unser deutscher Nationalspieler, der deutsche Verbinder, der ja vergangene Saison noch bei Carcassonne gespielt hat, der ja seinen Abschied von dem Verein angekündigt hat oder beziehungsweise vollzogen hat. Nach dem Abstieg hat er ursprünglich bei Rugby ATL unterschrieben, also in Atlanta, in der Major League Rugby. Hat auch zu den Gerüchten gepasst, dass er, der ja anscheinend auch einen amerikanischen Pass hat, in Zukunft auch gerne für die USA auflaufen würde. Aber tatsächlich wird er stattdessen nächste Saison Biarritz spielen, also weiter Pro de Deux. Sehr überraschend. Biarritz, nachdem der Verkauf des Vereins ja nicht nicht vonstatten ging. Wir haben letzte Woche drüber geredet, ja seitdem haben sie ja Spieler im Rekordtempo verkündet. Sicherlich der Versuch mit den großen Namen, den Kaufpreis nochmal gut nach oben zu bringen, zu treiben, wie auch immer. Aber ja, haben wir nächste Saison im Idealfall eine Spielmacherachse aus Reese Webb und Chris Hilsenbeck. ich weiß nicht, ich möchte Chris Hilsenbeck nicht zu nahe treten, aber spannend, sowas gibt's dann auch nur in der Pro de Deux. Das macht ihn, ich meine, es hat seine Gründe, weshalb man das als, weshalb allgemeinhin als die großartigste Liga der Welt angesehen wird. Fantastisch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er mehr Spielzeit bekommen wird als in Carcassonne, wo er nicht unangefochtene Nummer 1 war. Das muss man ja auch in Fairness sagen. Ah ja, ich bin gespannt. Eine überraschende Nachricht, die hier eingetroffen ist. Ich freue mich. Jetzt kann man natürlich spekulieren, was das für die deutsche Nationalmannschaft heißt. Finde ich ein bisschen müßig. Allein schon, weil auch die anderen Nationalspieler jetzt in den letzten Jahren nicht für die 15. Nationalmannschaft aufgelaufen sind. Ich gehe davon aus, dass sich das wahrscheinlich auch mittelfristig erstmal nicht ändern wird. Ich bin kein Experte für den deutschen Rugby, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man sich jetzt das Geld aktuell vorhanden ist, um anzufangen, Spieler einzufliegen. Aber der Fakt bleibt natürlich bestehen, dass, falls man es täte, allein schon mit den ganzen Spielern, die in Frankreich in den ersten 3 Ligen aktiv ist, fast eine vollständig professionelle 15 zusammenkriegen würde. Da könnte man schon ein sehr ordentliches Team stellen und ist der Gedanke, dass Chris Hilsenbeck auf die letzten Meter doch vielleicht nochmal ein paar Spiele für die Schwarzen Adler absolvieren könnte. Ist doch schön. Bleibt nur zu hoffen. Ja. Wie dem auch sei, so viel zum Thema Transfers oder auch Nicht-Transfers. Reden wir über die Vergangenheit. Der Podcast ist ja bis zu einem gewissen Grad auch immer ein Geschichtsstudium. Sporthistorisch meistens, aber gut. Naja. Ich meine, jetzt kann man durchaus sagen, wenn wir schon beim Geschichtsunterricht sind, Toulouse hat seinen Namen ja schon vor Ewigkeit in die Geschichtsbücher eingetragen. Der, was ist das jetzt? Oh, ich will nicht lügen, 23. Titel, 22. Meistertitel, den sie geholt haben bei den Herren. 22. Meistertitel. Sie waren die Favoriten vor Beginn der Saison. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues, da mache ich hier niemandem was vor, ja klar, es gab andere Vereine, wo man gesagt hat, La Rochelle können gefährlich werden, Bordeaux sicherlich, Racine, aber die haushohen Favoriten waren Toulouse. Und letztes Jahr sind sie daran gescheitert, dass sie die Rotation nicht richtig hingekriegt haben. Die Spieler wirkten im Halbfinale und in den letzten Metern der Liga, die Spieler wirkten müde, die Spieler wirkten durch und das haben sie diese Saison deutlich besser hingekriegt. Sie haben die Rotation gut hingekriegt und dass trotz spannenden Verletzungssorgen, das muss man ja auch in Ferne sagen, ich meine, sie haben ja vor der Beginn der Saison, hat man sich ja so ein kleines bisschen gefragt, sie haben Thomas Ramos doch noch verlängert, obwohl ja eigentlich, man dachte ja eigentlich, letzte Saison war er sehr, sehr unglücklich und sein Vertrag ist ausgelaufen und eigentlich dachte man, naja, gut, sie haben Mervyn Jaminet geholt, sie haben Ange Capuozzo geholt, zwei Weltklasse, beziehungsweise vielleicht nicht Weltklasse, aber zwei 15er auf hohem internationalen Niveau. Thomas Ramos wird wahrscheinlich gehen. Nee, hat seinen Vertrag verlängert, ist geblieben und Gott sei Dank, nachdem die anderen beiden das Gros der Saison komplett ausgefallen sind. Ich meine, ich will nicht lügen, Ange Capuozzo, wie viele Spiele hat er gemacht, wie viele Minuten hat er gespielt, allzu viel kann es nicht sein, ich meine, ich kann ja spaßeshalber mal das Ganze noch mit aufmachen, aber allzu viel war es nicht. Hätte man auch nicht gedacht, hat durchaus auch, oder wurde verdient zum 15er der Saison ernannt. Finden, also nicht überraschend, ne? Er hat sich absolut verdient, aber das hätte man letzte Saison auch nicht gedacht, dass das passiert. 10 Spiele hat er die Saison gemacht. Naja, mehr als man gedacht hätte. Ja, das muss man schon. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, dass er nochmal so eine relevante Rolle spielen wird. Und vermutlich auch den Brisona, der Hauptkandidat für die 15 ist, ich denke, Mervyn Jaminet, meine Verletzte ist er ja sowieso, aber er wird für die WM keine Rolle spielen. Sind wir denn doch wieder bei Thomas Ramos angekommen? Spannend. La Rochelle, sicherlich, ja, schwierig zu sagen. Aber letzten Endes gleichzeitig eine sehr überzeugende und doch wieder eine enttäuschende Saison. Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen Verein, über den man das sagen kann, aber sie haben ihren Champions-Cup-Titel verteidigt. Das dritte Mal, dritte Finale, dritte europäische, beziehungsweise dritte Champions-Cup-Finale in Folge, der zweite Champions-Cup-Sieg in Folge. Und das war natürlich mal wieder, ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Verein und die einzigen beiden Titel, die du gewonnen hast, sind Champions-Cups. Es gibt schlimmere Dinge im Leben. Ja? Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass diese erneute Finalniederlage ausgerechnet gegen, in Anführungszeichen, Angstgegner Toulouse sicherlich wehtut. Ich meine, es gibt, ich finde es schön, dass sie trotzdem ihre Erfolge gefeiert haben. Ich meine, die Bilder von Romain Sazy, der jetzt nach 14 Jahren im Verein in Rente geht. Ich meine, der Mann hat ja von 2 Aufstiegen und 2 Abstiegen und 3 Champions Cup Finals alles miterlebt, alles mitgemacht, und haben dann im Rathaus in La Rochelle das Porträt von Louis XIV, dem Sonnenkönig, ausgetauscht gegen ein Porträt von Romain Sazy, das jetzt bis Ende des Sommers oder bis Beginn der neuen Saison dort hängen wird. Ist ein netter Touch. Ist ein echt netter Touch. Und ja, wie gesagt, es ist für die Stadt ein Riesenerfolg. Auch mal sagen, der Verein macht viel richtig, auch wenn man jetzt guckt, was das Déplacement, das Spiel in Angers angeht, wo sie dann ja das erste Heimspiel der Saison spielen werden, weil ja de Flandre, die Haupttribüne, renoviert wird. Gratis Busse für alle Dauerkarteninhaber, was sie die meisten sind. Ich meine, es ist ja, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, es ist ja fast unmöglich, in La Rochelle Ticket zu kriegen. Du hast 16.000 Plätze, davon sind 14.000, beziehungsweise 13.000 Dauerkarten, 1.000 Plätze für Sponsoren, 1.000 in der Theorie bis zu 1.500 für Gäste, weil das natürlich trotzdem selten voll ist, aber es ist natürlich unglaublich schwer, in La Rochelle Karten zu kommen. Aber sie machen schon viel richtig und man hat schon, ja, natürlich, das Geld kommt über Vincent Merlin, dem Präsidenten und Hauptinvestor, und der hat da viel Geld reingesteckt, aber es ist natürlich trotzdem, La Rochelle hat keine Konkurrenz in der Region. Es gibt mit Niort durchaus noch eine sportliche Konkurrenz im Fußball, die sind aber auch gerade aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen, werden fast in die vierte abgestiegen. Auch das ist ja eine Sache, die, ohne mal diese Exkursion zu wagen, zu DNACG, eine Sache, die im Fußball sehr viel öfter durchgezogen wird als im Rugby. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da andere Leute aktiv sind, aber Diese Lizenzentzüge sind im Fußball deutlich häufiger als im Rugby und unter anderem Chamois Niortais hätten fast keine Drittliga-Lizenz bekommen, weil das Stadion nicht mehr den Ansprüchen entsprochen hätte. Was komisch ist, weil für die zweite Liga wäre es anscheinend kein Problem gewesen. Sochaux Montbéliard stehen mal wieder komplett vor dem Aus. Heute die große Überschrift, oder war das gestern, Verein und Fans haben jegliche Hoffnung auf Gnade verloren. Letzte Saison zwei Vereine aus der dritten Liga, denen die Lizenz entzogen wurde, Set unter anderem. Sochaux Montbéliard kann man ja durchaus einiges drüber reden. Ja, ursprünglich das französische Äquivalent zum VfL Wolfsburg, der Werksverein von Peugeot. Kommt man immer dran vorbei, wenn man Richtung Süden fährt, Straßburg runter, und dann fährt man da nah von, oh Gott, meine Geografiekenntnisse. Nee, von Belfort. Kommt man immer vorbei. Schade, dass Manon, heißt es so? Nee, das heißt anders. Das ist ja auch egal. Ursprünglich auch mal als WM-Stadion gehandelt für die Rugby-WM jetzt. Hat mich aber nicht überrascht, sondern doch ein Ticken zu klein. Aber ja, von Peugeot damals in die Insolvenz gesagt, nee, das retten wir nicht. Und dann kamen jetzt diese chinesischen Investoren und die haben sich ja insgesamt aus dem europäischen Fußball auch sehr zurückgezogen. Tja, und das dürfte es dann auch für diesen Verein, kann durchaus sein, dass sie dann den Gang in die dritte Liga angehen. Nancy-Lorraine, für die wird es sicherlich sehr, sehr bitter, sind ja aus der zweiten sportlich direkt in die vierte Liga abgestiegen und werden wohl auch für die vierte Liga keine Lizenz bekommen. Da könnte es dann runter in die sechste oder siebte gehen, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Aber mal schauen. Ja, es ist spannend. Da gibt's ja durchaus, also dass da zwischen den Sportarten mit sehr anderen Maßstäben und mit ganz anderer Härte vorgegangen wird letzten Endes. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man auch im Fußball mit, auch im Rugby mit, vielleicht nicht der gleichen, aber mit ähnlicher Konsequenz durchgeht, weil ja klar, auch im Fußball hast du dann Vereine wie die Girondins oder so, wo dann durchaus, oder Saint-Étienne, wo dann durchaus auch mal irgendwo, wo sie dann auch mal Gnade walten lassen, aber Rugby nervt mich so ein kleines bisschen, dass du diese ganzen Dinge hast, die angekündigt werden, die dann nicht durchgezogen werden. Ich weiß nicht, ob ich schon drüber geredet habe. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich hatte letzte Woche angekündigt, kam ja dann, ah ja, stimmt, letzte Woche Donnerstag kam die Entscheidung. Ich habe es auf Instagram geteilt. Der FC Grenoble bleibt in der Liga. Natürlich, sie bleiben in der zweiten Liga. Nichts anderes war erwartet, oder ich habe nichts anderes erwartet. Es wäre ein Riesenschock gewesen, wenn sie diese Strafe durchgezogen hätten. Dafür ist die DNACG im Rugby nicht bekannt, von den 10, 11 Zwangsabstiegen, die sie seit 2015 angekündigt haben, haben sie einen einzigen durchgezogen, das war die Stade Sestarbe, die aber auch, naja, wir haben ja schon drüber geredet, ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal erzählt, also die haben ja mehrere hunderttausend Euro an fiktiven Sponsorenverträgen erfunden, beziehungsweise es war ein Präsidiumsmitglied. Da war die DNACG natürlich nicht begeistert, dass zum Nachweis, dass die Gelder da sind, sie nochmal so komplett belogen wurden und dann runter sind. Aber alles in allem, ja, Grenoble startet mit 6 Punkten Abzug in die neue Saison. Stand jetzt, ne, Stand jetzt, starten sie mit 6 Punkten Abzug in die neue Saison. Selbst da glaube ich nicht dran. Und letzten Endes, ich meine, sie haben es auch diese Saison trotz 5 Punkten Abzug ins Finale geschafft. Sportlich sollte das nicht einen riesen Unterschied machen. Ich meine, aber weißt du, das ist ja das, was mich auch immer so stört. Und das ist auch eine Sache, die mich bei Biarritz immer gestört hat, die mich auch bei Albi immer gestört hat. Ich meine, Biarritz hatten so eine Phase zwischen 2015 und 2020, wo sie viermal in Folge waren sie am Ende der Saison insolvent. Und haben sie auf den letzten Drücker, haben sie da nochmal irgendwie von irgendwoher ein paar Millionen vorgekratzt und sich gerettet und dann wieder einen Kader aufgestellt, der um Aufstieg mitspielt. Und du fragst dich dann halt immer so, okay, aber wenn das Budget so auf die Kante genagelt ist, weißt du, letzten Endes haben wir das Gefühl, das ist wieder wie die Saison. Das ganze Jahr über haben sie propagiert, wir können uns das alles nicht mehr leisten, wir können uns den sportlichen Erfolg nicht mehr leisten, wir können uns den sportlichen Erfolg nicht mehr leisten und nächste Saison stellen wir ein Budget von was, 4 Millionen Euro auf, 2,4 Millionen Euro auf irgendwas, eins von beidem, und damit haben wir weniger Geld als massiv und wir werden definitiv absteigen. Und jetzt hauen sie hauen sie Neuverpflichtungen raus von Jonathan und Joseph über Reece Webb, über Mohamed Awas ist sicherlich einer, den man aktuell günstig kriegt aus, aber den man nicht holen sollte, aber den man aktuell sicherlich günstig kriegt, aber also da stellen die dann einen Kader auf, wo man denkt, also so knapp scheint es nicht zu sitzen. Albi genauso, wo es dann immer dreimal in Folge hieß, oh ja, wir haben alles auf den Aufstieg gesetzt und wenn wir aufgestiegen wären, dann wäre alles gut gewesen, dann hätten wir die Fernsehmillionen gekriegt. Aber so, ja, wir sind nicht aufgestiegen, könnt ihr bitte Geld spenden, damit es den Verein nächstes Jahr noch gibt. Jetzt kann man wenigstens sagen, Biarritz, okay, es ist irgendeine Millionärsfamilie, die, was heißt irgendeine, die Gavs, die da das Geld reinstecken, meine Talben, aber es nervt mich ein kleines bisschen. Und da würde ich mir dann schon irgendwann wünschen, so spätestens das dritte Mal in Folge, dass dann die DNA-CG mal sagt, also, jetzt ist auch mal gut hier. Jetzt mal finito. Ne? Dann müsst ihr jetzt halt mal runter. Aber das passiert nicht. Und das nervt mich so ein kleines bisschen. Wie gesagt, du weißt im Vornherein schon irgendwo, ja, natürlich ist die Situation für den Verein stressig, für die Angestellten, also Administration und Spieler unglaublich schwierig, vor allem für die Spieler, weil wenn jetzt tatsächlich der Abstieg in die dritte Liga beschlossen worden wäre, unwahrscheinlich wie es ist, ne, dann hätten sie zur kommenden Saison keinen Arbeitgeber gehabt. Bei Grenoble hätte sie sich nicht leisten können, ein Top-Zweitliga-Kader in der dritten Liga, finanziell schwierig, ne, ohne das Fernsehgeld. Aber sie hätten natürlich, die Transferphase ist in der Theorie vorbei, klar, ein Spieler wie Chris Hilsenbeck, der offiziell ohne Verein ist, den kannst du dir noch holen, aber insgesamt, ne? Aber naja. Naja, haben wir das auch abgehakt. Naja, ein Ausflug nach dem anderen. Die Enttäuschung, wo fangen wir, machen wir denn weiter? Und weiter. Denn, reden wir über den Abschluss. Oh Gott, was sind das hier für Geräusche? Bin mal gespannt, der Laptop kommt mit der Hitze, die wir aktuell hier in Berlin haben, nicht so gut klar. Man, jetzt muss man natürlich auch in Fairness sagen, wir wohnen hier im Industriegebiet, schon ein paar Mal erwähnt. Es ist natürlich so, dass es gibt keine Grünflächen, die abkühlen würden. Es gibt nicht viele Bäume, die abkühlen würden, die Sonne ballert, sondergleichen. Aber gut, meine, das wussten wir vorher. Aber schon bei Ausflügen sind, ne, aber es ist ja immer, da sagst du halt, nimmst du halt jetzt die Wohnung, die ist jetzt ein bisschen größer, aber bevor du in einem Jahr wieder umziehen musst und dann für eine Wohnung in der gleichen Größe das Doppelte zahlst, dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir gleich die etwas größere und spekulieren darauf, vermutlich recht sinnvoll, dass das passt. Meine Nachbarn gegenüber von uns zahlen für die gleiche Wohnung, zahlen sie 400 Euro weniger und die sind ein halbes Jahr vor uns angezogen. Schon Wahnsinn eigentlich. Aber gut, ist sowieso wild. Ich weiß nicht, ist eine wilde Woche irgendwo gewesen letzte Woche. Also irgendwo auf Montag ist hier direkt vor der Haustür ein Motorradfahrer verunglückt. Vor in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist das Nachbarhaus abgebrannt mit zwei Toten. Ist irgendwo, ja, wilde Woche. Wilde Woche leider. Es ist ja, da sind immer diese Momente, wo man denkt, naja, aber gut. Das hat ja nichts mit Rugby zu tun. Oder zumindest wenig. Sehr, sehr wenig. Ah ja, ich meine, wenn man jetzt über den Abstiegskampf redet, ne? Vom sozialen Abstieg zum sportlichen Abstieg, was sicherlich auch eine gewisse Form von sozialem Abstieg ist. Ich meine, das ist ja eine Sache, die wird oft unterschätzt, wenn man darüber redet, aber gerade in diesen kleinen Orten, das unterschätzt man wirklich sehr, welchen, und sicherlich auch ist das auch immer diese großen Punkte, wenn man über staatliche und städtische und regionale Subventionen redet, aber es macht einen riesen Unterschied und es ist finanziell für die kleinen Orte, wie Brief jetzt in dem Fall, ein Riesenthema. Weil zum Beispiel, ich kann ja die Geschichte aus Narbonne erzählen, wo ich, in der Abstiegssaison war ich ja dann schon, weil ich bin ja am Anfang der Abstiegssaison, bin ich ja weg, also das Jahr davor, oder Ende der Saison davor bin ich ja weg, oder? War das so? Die Zeit vergeht. Irgendwann in dem Rahmen, in jedem Fall. Und allein das war ja schon ein großer Unterschied zu Erstliga-Zeiten, aber man hatte sich dran gewöhnt, aber es ist, wenn du dann mit den ganzen ehemaligen Sponsoren redest, die ich betreut habe, und viele davon sind nun mal in der Gastrobranche gewesen, für die ist es ein Riesenunterschied. Also im Vergleich zu Zweitliga-Zeiten haben die ja teilweise wirklich Umsatzeinbußen von 50%, 60%, 70% gehabt, je nachdem, wie du gefragt hast. Ist gerade klar, in den Markthallen selbst geht's vielleicht noch, aber wenn du dann irgendwie eine Bar weitergehst, ein Restaurant weitergehst, es macht natürlich schon einen Riesenunterschied, ob die Fans, wenn die Fans vorm Spiel bei dir essen kommen, nach dem Spiel vielleicht noch ein, zwei Bier trinken. Das ist ne, der eine Faktor, ne, wenn es dann irgendwo 3.000, 4.000 Zuschauer weniger sind, das ist ein Riesenunterschied. Und das macht viel aus. Und dann die andere Sache, ich meine, das ist im Brief genauso wie in der Bonne, es gibt nicht viel, worauf man stolz sein kann. Ist irgendwo, das ist so eine Sache, die, wo es dann manchmal so als Berliner so ein kleines bisschen schwer nachzuvollziehen ist. Ich meine, als Berliner, ich bin natürlich Hertaner und natürlich tut so ein Abstieg weh, aber das Leben in der Stadt geht ja irgendwie weiter. Ne, natürlich irgendwo als Hertaner ist man enttäuscht, aber ich sag mal, das Gros der Menschen lebt halt ein, man lebt halt sein Leben irgendwie weiter, ne? Aber das ist in vielen dieser kleinen französischen Orte ist das sehr, sehr anders. Also es ist, und da gibt es so viele Beispiele. Es ist jetzt nicht nur irgendwie, dass man von Kleinstadt-Rugby redet, sondern und da gibt's ja, es nennt sich der Toulon-Index tatsächlich, weil du am Abschneiden vom RCT tatsächlich das Funktionieren der Stadt ganz gut ablesen kannst. Es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn Toulon in den letzten 100 Jahren abgestiegen ist, bei der Wahl danach Rechtsextremen oder die Rechtsextremen die Mehrheit geholt haben. Das lässt sich ziemlich gut. Und jedes Mal, wenn der Verein wieder aufgestiegen ist, abgewählt. Aber jedes Mal, wenn der Verein abgestiegen ist, wurde bei der nächsten Wahl rechtsextrem gewählt. Es lässt sich ziemlich gut ablesen, tatsächlich. Und das ist in vielen kleinen Agen genauso. Es ist nach dem Abstieg aus der Top 14 Umsatzeinbußen von zwischen 40% und 60% bei vielen kleinen Unternehmen, vielen kleinen Läden, vielen kleinen Restaurants im Stadtzentrum. Es macht einen riesen Unterschied und es ist einfach, die Leute gehen weniger weg, die Leute gehen weniger essen, die Leute geben weniger Geld aus. Es ist halt irgendwo die Leute fühlen sich weniger gut und weniger wohl und das ist in Frankreich eine Sache, die man wirklich, es macht einen riesen Unterschied irgendwo. Und ja, das hängt wirklich sehr zusammen und das ist, für einen Ort wie Brief ist das extrem bitter. An meinem Brief gibt's nichts außer dem CRB. Und jetzt hatten wir natürlich schon irgendwo damit gerechnet, dass sie in diesem Abstiegskampf drin sein werden. Wobei man nach den ersten 3-4 Spielen schon dachte, ach, naja, sicherlich unten, aber vielleicht nicht so weit unten. Aber irgendwo hat sich das dann ja, wenn man sich es unten anguckt mit Pro Perpignan Brief, das hatte man ja in der Reihenfolge, wäre das absehbar gewesen. Aber ich glaube, wenn man die meisten Leute fragt, hat man schon erwartet, dass hinter Brief noch Bayonne kommt. Und ja, klar, natürlich dachte man, dass der Relegationsplatz zwischen Perpignan und Brive ausgespielt wird, was er ja in Fairness auch wurde, wenn vielleicht auch nicht ganz so eng, ne, aber oder ganz so eindeutig, 7 Punkte Unterschied ist schon nicht wenig, aber ja, ich glaube, die meisten hatten schon damit gerechnet, dass Bayonne ganz unten steht und das ist natürlich ist Bayonne die absolut positive Überraschung, aber diese positive Überraschung ging natürlich auf Kosten von jemand anderem. Aber das ist ja meistens im Rugby so, dein eigenes Glück geht meistens auf Kosten von jemand anderem. Ob das es nur ist, weil du ein junger Spieler bist, der seine Chancen kriegt oder was auch immer. Im Sport geht meistens dein Glück auf Kosten von jemand anderem. Was will man machen? Es ist leider, wie es ist. Bei Bayonne wirklich die absolut positive Überraschung, eine Strategie, die sie ja beim letzten Mal auch in der Form schon verfolgt haben. Die alten, erfahrenen Spieler zu holen, um sich das erste Jahr in der Liga zu halten und dann darauf aufbauen. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert, dieses Mal hat es funktioniert. Ein Verein, der sicherlich auf sehr positivem Wege ist. Das Stadion grundlegend renoviert oder zumindest in weiten Teilen renoviert. Und angeblich ist man ja noch nicht ganz fertig. Da soll ja noch was kommen. Trainingszentrum renoviert, Nachwuchsleistungszentrum renoviert. Da schon viel passiert. Und im Vergleich zu anderen Vereinen ist man da auf einem sehr guten Weg. Eine sehr positive Überraschung. Sie haben es bis in Champions Cup geschafft. Selbst zu Erstliga-Zeiten weiß ich nicht, wann sie es das erste Mal, also ich sag mal zu den letzten Hochzeiten in der ersten Liga, weiß ich nicht, wann sie es das letzte Mal in Champions Cup geschafft haben. Schon eine spektakuläre Leistung. Muss man wirklich in Ferne sagen. Also Bayonne, die positive Überraschung, mit der niemand gerechnet hat. Ich persönlich muss ganz offen sagen, ich hatte damit gerechnet, dass die Achse aus Machinot und Lopez funktioniert. Aber das kam mir Lopez nicht nur vielleicht zum absoluten Spieler der Saison wird und aufläuft in der Form, sondern auch verletzungsfrei bleibt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Marchand, da lag ich ja ein bisschen näher dran. Ein Spieler, der öfter verletzt als fit war. Und ich dachte, ja man, es sind halt zwei Spieler Mitte 30, die eine lange Verletzungsgeschichte haben. Und ich habe damit gerechnet, ja, das sicherlich in den zwei, drei Spielen, die sie spielen werden, sie einen großen Einfluss haben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass gerade in Camilo Pérez so viel spielt. Das hat funktioniert. Und sie haben sich kommende Saison gut verstärkt. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich bin schon sehr positiv beeindruckt. Vor allem so eine ruhige Saison in Bayern, trotz des Erfolges, ist beeindruckend. Vor allem, wenn du es vergleichst mit Bordeaux, wo ja alles auseinandergeflogen ist mit Clermont. Ich meine, der ASM ist ja eigentlich als der ruhige Verein bekannt. Und dass sie innerhalb der Saison so implodiert sind, das ist überraschend. Ich meine, es hat große Konsequenzen gehabt. Der ganze Trainerstab ausgewechselt, das Präsidium ausgewechselt, der Mutterkonzern Michelin, der jetzt da doch komplett eingeschritten ist und gesagt, also sorry, aber so geht's nicht. Und auch noch die restlichen Anteile gekauft hat, sodass sie jetzt alleinige Eigentümer sind. Alles viel passiert. Castres, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so weit unten tief drin stehen. Ja, sie haben sich irgendwo nach oben gekämpft und Platz 9 ist sicherlich nichts, wofür man sich schämen muss, aber ja, aber puh, ich meine, letzten Endes, da ist man ja wieder an dem Punkt, wo man sagt, an sich ist es für einen Verein wie Castres, aus einem Ort wie Castres mit nicht mal 30.000 Einwohnern, keine schlechte Saison in der ersten Liga. So, wenn man jetzt erstmal rein rational betrachtet, aber dadurch, dass sie die letzten 10 Jahre so phänomenal überperformt haben, ist man dann doch so ein kleines bisschen, nicht mal Playoffs, wirklich. Und ich meine, ja, versteh mich nicht falsch, Pierre Fabre ist sicherlich kein kleines Unternehmen, aber es ist nicht Michelin. So viel mehr Geld als andere Vereine hat Castres dann doch nicht. Ja, klar, als viele andere Vereine in der Größe, aber und meine Geld allein legt auch keine Versuche. Wir haben es in Montpellier gesehen, wobei natürlich ist dieser 11. Platz enttäuschend. Als Titelverteidiger ist der 11. Platz natürlich vollkommen enttäuschend. Aber es ist jetzt nicht so unüblich, dass der Meister in der Saison danach erstmal ein Tief fällt. Wir haben es bei Castres nach dem letzten Meistertitel gesehen, da sind sie fast abgestiegen. Clermont nach dem letzten Meistertitel das Jahr danach fast abgestiegen. Es ist nicht so überraschend. Es ist nicht so überraschend, dass danach erstmal so ein Loch kommt. Und das muss man irgendwo schon so ein kleines bisschen. Sie haben eine phänomenal gute Saison gespielt, aber ich finde es bei Montpellier echt schwierig, weil natürlich underperformen sie seit einer ganzen Weile. Oder seit Ewigkeiten sind sie schon sehr am underperformen, aber ich sag mal, es ist eine Saison, wo du sagst, sie hatten jetzt den einen Ausreißer nach oben mit dem Meistertitel, aber die Jahre davor waren sie ja auch eher im unteren Bereich als im oberen. Von daher finde ich das jetzt alles nicht so tragisch. Ja. Racine, die jetzt ihre Serie am Leben halten, seit sie 2009 wieder aufgestiegen sind, haben sie jedes Jahr die Playoffs geschafft. Sah auch lange nicht danach aus, haben sich dann aber gefangen. Auch da muss man sagen, sicherlich eine in vielerlei Hinsicht enttäuschende Saison. Aber ja, es war jetzt dann auch das eine Jahr zu viel vielleicht für Laurent Travers. Der dann jetzt zum Ende der Saison aufhört, wird ersetzt durch, ach Gott, wie heißt er? war englischer Nationaltrainer 2015 bei der Heim-WM, jetzt die ganze Zeit in Leinster gewesen, Stuart Lancaster, so heißt er, der jetzt als neuer Sportdirektor da ist und da ja auch viel umgekrempelt hat, der Kader jetzt schon sehr umgekrempelt, allein schon durch den Abgang von Finn Russell, bin gespannt, weil man mit, sie haben sich ja durchaus Mühe gegeben, ihn zu ersetzen oder adäquat zu ersetzen durch einen ähnlich namhaften Spieler. Auch ein Fairness, Marcus Smith wollten sie eigentlich haben, der ja auch vom Stil her durchaus ähnlich ist, sehr, sehr ähnlich ist, weniger erfahren sicherlich, aber vom Stil her sehr ähnlich. Den haben sie nicht gekriegt. Wen sie vorher schon hatten, ist Tristan Tedder, wie auch immer, ist ja eigentlich Südafrikaner, soweit ich weiß, von Perpignan, der ja eine phänomenale Saison gespielt hat, die Hälfte der Zeit auf der 10, die andere auf der 15, kriegt man jetzt natürlich schon einen sehr anderen Spielmacher. Bin gespannt, wie das den Stil verändert. Aber ich glaube, dass dass sie damit schon gut fahren werden, weil natürlich haben sie gut verpflichtet, unter anderem, ich meine, Sia Khaleesi vielmehr, ist jetzt kein kleiner Name, aber das sind so Spieler, wo du, da weißt du jetzt schon, okay, die steigen frühestens im Dezember ein. Ja. Und das Hauptproblem von Racing diese Saison war, dass, ich schätze für mich so, das Hauptproblem der Spieler wie Cameron Wauquiez nicht eingeschlagen sind, der ja nun mal als Königstransfer gekommen ist, viel Geld gekostet hat. Aber vor allem im Sturm hat man echt Probleme gehabt. Und ein Spieler wie Finn Russell, der wirklich auf zaubern kann, aber er braucht Ball, er braucht Momentum und das hatte Racing die Saison einfach oft nicht. Stade Français sind sicherlich sehr enttäuschend gegen Racing ausgeschieden im Viertelfinale zu Hause. Das war die beste Saison eines schlechten Teams, die ich lange gesehen habe. Sie haben nicht, also es ist irgendwo, der Tabellenplatz ist deutlich besser als das Team. Und ich denke schon sehr positiv, dass es hier sehr große Änderungen geben wird. Es ist schon wichtig. Das war das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass beide Viertelfinalspiele zu Hause verloren wurden, oder? Lyon zu Hause verloren, Stade Français zu Hause verloren. Das ist wild. Ich meine, vielleicht kurz einmal nochmal dazu gesagt, dass wenn man die Playoffs mit einrechnet, dass die Liga den besten Zuschauerschnitt aller Zeiten hatte, mit fast 15.000 im Schnitt. Das dürfte jetzt kommende Saison sicherlich wieder... ich denke, sie werden es halten. Weil natürlich wirst du in Städten wie Lyon, wie in Paris, wie in Bordeaux, wobei Bordeaux hast du eigentlich nicht viel Luft nach oben, aber wirst du durchaus einen Zuschauerzuwachs erleben. Gehe stark von aus. Auf der anderen Seite wird der Schnitt durch Vereine wie Oyonnax wieder nach unten gezogen, wo einfach auch gar nicht so viele Leute ins Stadion kommen können. Mal schauen. Ja, Lyon selbst hatten ja auch eine sehr wilde Saison mit sicherlich einem spektakulären dritten Platz, einem Viertelfinale, das sie gar nicht aus der Hand hätten geben dürfen, ne? Aber eben auch, sagst ja, mit diesen internen Querelen und verletzten Spielern und namhaften Abgängen, Joshua Tuisova inklusive, wo er dann auch einige Spieler sehr sauer waren zu sagen und sich nach Spielen öffentlich hingestellt haben und sagen, also, dass man dem Spieler nicht die Welt anbietet, naja, wild. Begeistert sind sie alle nicht. Es war eine schwierige Saison, ja, die ja letzten Endes mit der Entlassung von Xavier Garbajosa geendet hat. Ich habe ganz offen gesagt, weiß ich immer noch nicht, wer der Ersatz ist. Ja, Fabian Gengbacher als wird neuer Sportdirektor. Der war ja bis jetzt Cheftrainer in Grenoble, sollte dort eigentlich nächste Saison Sportdirektor werden, aber er war ja ohnehin schon nicht begeistert. Diese ganze Punktabzugsgeschichte letzte Saison, dass der Verein nicht mal Berufung eingelegt hat, war für ihn ja der Punkt, wo er gesagt hat, also er macht nicht weiter den Trainer, wenn der Verein hier nicht mal Berufung einlegt, wofür macht man den ganzen Scheiß eigentlich? Da war es jetzt nicht überraschend, dass er den FCG verlässt, dass er zu einem Lokalrivalen wechselt. Da kann man immer wieder drüber reden, das ist ja immer so eine Sache. Und man davon nicht mega begeistert, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie seine Familiensituation ausgeht. Man hat dann ja doch irgendwie immer Verständnis, dass man sagt, naja gut, muss nicht umziehen und Kinder können in der Schule bleiben und hat ja alles immer seine Vor- und Nachteile. Ne? Muss man ja auch immer ein bisschen Verständnis haben, sagt, sind Menschen, aber... Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre er von Racing zu Stade Français gewechselt oder wie es in den letzten Jahren her war, von Stade Français zu Racing oder von Toulouse zu Castres oder so. Das ist dann immer noch eine Stufe drüber. Ja, Lyon und Grenoble sind Lokalrivalen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre eine sehr hitzige Rivalität. Es ist nicht Bayonne Biarritz, wobei man selbst da sagen muss, dass da die Rivalität durchaus, man das Gefühl hat, okay, außerhalb der Derbys ist das nicht so schlimm. Ich meine, jetzt aktuell kriegt Biarritz wohl Jason Robertson kostenlos zur Verfügung gestellt für die kommende Saison. Von Bayonne natürlich. Tja, zwei Vereine, über die wir vielleicht noch reden sollten, kurz. Ich meine, es wird ja jetzt schon wieder ein sehr langer Podcast, aber Clermont, die sicherlich gleichzeitig enttäuscht haben und mit diesen 10 Plätzen und keinen Champions Cup. Toulon sollten wir auch nochmal drüber reden. Drei Vereine. Aber gleichzeitig ist natürlich irgendwo bei Clermont, wir haben darüber geredet, Meistertitel dürfen wir von ihnen in den nächsten Jahren nicht erwarten. Und ich glaube, dabei wird es auch erstmal bleiben. Frühestens in 2 Jahren wird es, glaube ich, soweit sein, dass man sagt, okay, da haben sie dann den Umbruch so weit vollbracht, dass man vielleicht wieder irgendwo angreifen kann. Aber ja, hinter den Erwartungen natürlich irgendwo zurückgeblieben. Pro haben wir schon mal vor 2 Folgen drüber geredet. So langsam bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, ich werde ein bisschen ungeduldig. schon wieder nur der 12. Platz, schon wieder Abstiegskampf. Irgendwann würde ich schon ganz gerne mal so ein bisschen Fortschritt sehen. Ja, das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Weil zu diesem Zeitpunkt, wenn du nicht weiter nach vorne kommst, jetzt kann ich sagen, es ist ein kleines bisschen wie Italien in Six Nations. Italien ist sehr viel besser geworden, aber alle anderen halt auch. Und Po ist besser geworden, alle anderen halt auch. Aber dass man, irgendwann kommt da der Punkt, wo man sagt, okay, also ein bisschen vorangehen sollte schon. Und das tut seit Ewigkeiten nicht mehr. Also sehr enttäuschend. Toulon für mich auch so ein Team, wo man sagt, sie haben sicherlich Erwartungen erfüllt und gleichzeitig trotzdem enttäuscht. Der 7. Platz ist besser, als sie in den letzten Jahren geschafft haben. Und sie haben endlich den Challenge Cup gewonnen und spielen damit auch endlich mal wieder Champions Cup, wo der Verein vor allem in der eigenen Hinsicht absolut hingehört. Und das würde ich ja durchaus teilen, da waren sie ja auch schon ewig nicht mehr. Daher sicherlich in der Summe keine schlechte Saison, aber dass sie wirklich überzeugt haben, kann man auch nicht behaupten. Ansonsten muss man natürlich sagen, das Trainingszentrum um ein fantastisches Clubhaus erweitert. Jetzt unter anderem für die Springboks, die ja dann vor Ort ihre Teambasis haben werden. Ich meine, auch das natürlich, diese Teambasis, ein großer Konfliktpunkt in der dritten Liga, wo ja der Spielplan, der Rahmenspielplan zumindest veröffentlicht wurde, wo dann Bourgoin zum Beispiel, die ja Heimbasis für Italien sind, und die ja wir auch während der WM spielen, wahrscheinlich 5 Auswärtsspiele in Folge haben werden. Natürlich auch sehr bitter, aber gut. Ja, mit fantastischem neuen Clubhaus, mit Restaurant, Bar und Teamaufenthaltsräumen und allem drum und dran, das ist schon spektakulär. Ich bin mir sicher, dass es für Toulon früher oder später weiter nach oben gehen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich war Chesnel Colby eine absolute Fehlverpflichtung. Viel zu teuer, viel zu oft verletzt. Aber letzten Endes sicherlich ein Punkt, wo du sagst, keine schlechte Sache, dass er weg ist. Du machst so viel freien Raum im Salary Cap dadurch. Und der Fokus auf Stars ist eine Sache, die sollte in Toulon. Ja, natürlich gehört das in Toulon irgendwo dazu. Ne? Dafür hat Mourad Boudjelal mit der Galacticos-Ära zu sehr geprägt. Aber insgesamt ist eine Sache, wo du doch sagst, naja, ob man im Rugby damit Titel noch Titel gewinnt, weiß ich ja auch nicht. Naja. Möchte dann die Chance noch einmal nutzen, über die erste Liga bei den Damen zu reden. Die zweite lasse ich mal raus. Zum einen, weil sie wenig überraschend war. La Rochelle und Stade Français Paris, beziehungsweise die Pink Rockets von Stade Français, die im Finale waren überzeugend, haben die ganze Liga dominiert und dass Stade Français letzten Endes aufgestiegen sind. Nicht überraschend. Kommende Saison wird es keinen direkten Aufstieg mehr geben. Na, das ist ja schon wieder so eine Sache. Finalsieger wird ein Relegationsspiel gegen den letzten der ersten Liga spielen. Bitter wie es ist. Aber den direkten Aufstieg gab es die Saison ja auch nur, weil es einen freien Platz gab, quasi, weil Chili Mazarin ja unter der Saison sich zurückgezogen haben vom Wettbewerb, wo man natürlich sagen kann, enttäuschend, aber da haben wir unter der Saison schon ein paar Mal drüber geredet, dass das diese Entwicklungen sind, die du aktuell nicht nur im Frauen-Rugby, sondern auch im Fußball bei den Frauen hast. Die reinen Frauenvereine werden früher oder später wahrscheinlich erstmal keinen Platz mehr haben in den ersten Ligen. Das ist sehr enttäuschend. Aber das ist nun mal Lauf der Dinge und das sind diese Wachstumsschmerzen. Ich meine, du guckst es dir an und sagst, Lille Métropole, beziehungsweise das Stade Villeneuve-Roi, hat es geschafft, um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir unseren Kader zumindest zur Hälfte professionalisieren und sie haben 6 Spielerinnen Profiverträge angeboten von den ursprünglich geplanten 15 und der Rest wird eine monatliche Aufwandsentschädigung von 600 Euro kriegen, was, versteht mich nicht falsch, super ist fantastisch. Ich weiß nicht, was die Erwartungen sind, inwiefern sie auf Arbeit oder Uni oder was auch immer mit Stunden zurückgehen, aber natürlich sind das Fortschritte, aber allein schon der Punkt, dass du sagst, naja, Geld ist die eine Sache und Lille hat natürlich den Nachteil, dass sie unglaublich weite Reisen haben. Die kürzeste Reise von Lille, wenn man sich jetzt die Karte mal anguckt, ist nach Lyon, das sind fast 1000 Kilometer, eine Richtung. Da geht auch viel Geld flöten. Aber ja, es ist, wie dem auch sei, es ist ja, natürlich ist das Geld die eine Sache, aber die andere Sache sind die Trainingsmöglichkeiten, die Infrastruktur. Es macht einen Riesenunterschied. No, Nord wie Chili Mazarin, beziehungsweise Chili vielmehr, da kannst du nicht mithalten. No, und vor allem, nachdem dann die 7. Nationalspielerinnen weg sind, die dann irgendwie noch in 2-3 Spielen immer noch ausgeholfen haben und dann so den Arsch gerettet haben, zu sagen, ja, okay, in den 2 Spielen haben wir noch gepunktet und gut ist. Aber die sind ja auch nicht mehr da. No, und Bobigny hat vielleicht noch den Vorteil, dass du sagst, okay, aber man ist zumindest Paris. Ein 1/6 der französischen Bevölkerung wohnt in Paris. Man hat zumindest einen großen Pool, aus dem man rekrutieren kann. Und das, was nicht zu Stade Français wechselt, wechselt zu uns. Immerhin etwas. Hast du in anderen Orten nicht. Meine Romagna, ohne die Unterstützung vom ASM wäre es sehr schwierig. Rennen, die ja durchaus mehrere Nationalspielerinnen haben. Caroline Drouin, Mathilde Coutouli. Selbst die haben gekämpft. Ne? Aber das ist dann schon... wird eng. Enttäuschung der Saison sicherlich ist Chili trotzdem nicht. Man sagt, okay, das ist jetzt die 3. Saison in Folge, in der sich ein Team zurückzieht. Letzte Saison war es Bayonne zum Beispiel. Ist jetzt nicht überraschend, dass da was passiert. Und so oder so werden sie auf dem letzten Platz gelandet. Ja, da mache ich mir nicht den Riesenkopf. Für mich Toulouse, die sicherlich mit Laure Saint-Suze und Céline Ferrer zwei sehr einflussreiche Spielerinnen verloren haben. Da meine Laure Saint-Suze war Spielerin des Jahres und ja, die WM hat ein Loch in die Saison gerissen und sie hatten zum Zeitpunkt, wo die Saison richtig losging, noch nicht allzu viel miteinander gespielt. Aber letzte Saison haben sie in der Liga 12 Spiele gehabt, oder haben, was haben sie letzte Saison gespielt? 16 Spiele? Davon irgendwie 12 Poolspiele oder so. Und, aber sie haben alle Gruppenspiele haben sie mit Bonuspunkt gewonnen. Sie haben die maximale Punktausbeute geholt. 12 Spiele waren es, glaube ich, in der Poolphase, davon 12 Siege mit Bonuspunkt. Und die Saison scheiden sie im Halbfinale aus. Und natürlich, in den Playoffs kann viel passieren. Und ja, sie hatten ihre Umstrukturierung, aber finde ich schon enttäuschend. Ne? Da wäre durchaus auch mehr drin gewesen. Ansonsten die positiven Überraschungen natürlich in jedem Fall Bordeaux, wobei man jetzt vielleicht auch da nicht unbedingt von Überraschung reden kann. Dann sagst, sie waren letzte Saison schon Geheimfavorit und diese Saison haben sich nochmal verbessert und verstärkt und man hat schon so halb damit gerechnet, dass sie ins Finale kommen zumindest. Und im Finale ist es ja dann doch immer so eine Sache. Bitte für Blagnac, wie gesagt, 3. Finale in Folge, 3. Niederlage in Folge. Nächste Saison dann vielleicht, dann doch, weil meine Blagnac hat ja dann doch immer den Vorteil, dass es dann relativ großes Maß an Kontinuität gibt. Und ich meine, die haben sich ja durchaus auch diesmal ein bisschen anders, noch was anderes gemacht, dass du sagst, okay, sie haben sich ja dann doch namhaft verstärkt. Emilie Boulard, die letzte Nationalspielerin, die Chili hatte, ist vor Saisonbeginn zu Blagnac gewechselt. Auch eine Gabrielle Vernier, die ja durchaus schon 1-2 Jahre da ist, vorher ja in Lille gewesen, hat sicherlich nochmal diesen Sprung nach oben gemacht, wo sie jetzt an einem Punkt ist, wo du sagst, ist definitiv eine der besten Frauenspieler oder weiblichen Spielerinnen, die du in Europa hast. Also definitiv in den Top 5. Da hast du schon die ein oder andere, wo du sagst, gut, und dann hast du in Blagnac eben halt die Breite und das ist für die reguläre Saison super. Gerade bei den Frauen, wo du dann eben mit Arbeit und Uni und allem drum und dran dann doch nicht eben deine besten Spielerinnen zu jedem Spiel mitnehmen kannst, weil dann eben doch irgendwas im Weg ist oder weil man nicht schon wieder ein ganzes Wochenende opfern kann oder was auch immer. Und dann ist diese Breite, die Blagnac hat, unglaublich wichtig. Und das funktioniert super. Ne? Aber in dem Finale zählt die Spitze. Und da hängen sie dann im Stade Bordelais, die auf 15 Positionen, auf den 15 Startpositionen 10 Nationalspielerinnen haben, ist das natürlich schon ein wirklich guter oder ein wirklich relevanter Unterschied. Ne? Jetzt muss ich natürlich auch immer sagen, bei den Frauen fehlt mir ein kleines bisschen, oder es ist viel mehr Spekulation dabei, da fehlt mir insgesamt dann doch immer noch so ein kleines bisschen die Tiefe, aber auch einfach, weil es die Berichterstattung nicht gibt. Und ich versuche das auf dieser Seite ja ein bisschen abzufedern, aber das bringt wenig, gerade für mich, der sich ja eigentlich auch erst informieren müsste. Weil es ist ja schon so, man guckt ja aber dann doch immer nur so eine Handvoll von Spielen. Ich gucke die Spiele von Grenoble, weil die auf Twitch gestreamt werden. Ich mag diese Facebook-Streams nicht, die durchaus ja das ein oder andere Team anbietet, Montpellier zum Beispiel. Aber die Qualität ist so mau, wo du denkst, naja, Da ist es manchmal so ein bisschen schwer zu beurteilen, wie die sportliche Leistung tatsächlich ist. Solltet ihr da generell zum Thema Frauenrugby, wenn man das so bezeichnen darf oder kann, Wissen, Expertise haben, freue ich mich natürlich, oder auch generell Interesse am französischen Rugby. Wie ihr an diesem Podcast merkt, ist Expertise zweitrangig. Ne? Freue ich mich auch nach wie vor gerne, wenn jemand Interesse hat, an diesem Podcast mitzuwirken. Ist ja vielleicht auch immer ein bisschen schöner, noch eine zweite Stimme dazwischen zu haben, anstatt immer nur mich rumlabern zu hören. Wird es in jedem Fall diesen Sommer noch geben. Ich habe meine Freundin überreden können, wieder bei den Trikotfolgen mitzumachen. Da freue ich mich sehr drauf. Und aber ansonsten freue ich mich natürlich, wenn jemand sagt, okay, er oder sie hat Interesse, ihr habt Interesse, hier mitzumachen, dann freue ich mich natürlich sehr. Vor allem freue ich mich natürlich auch hier, wenn man über das Thema Frauenrugby hat, auch eine weibliche Perspektive damit zu hören, weil von außen ist als Mann immer nur darüber zu reden, ist dann wahrscheinlich auch irgendwie langfristig ein bisschen nicht schlecht. Es wird erwähnt, man redet drüber, ist perfekt. Aber ich habe natürlich einen kleineren Einblick. Ist natürlich immer was anderes noch, wenn man es selber macht. Aber gut. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen. Ich habe selber noch keine Ahnung. Tatsächlich. Wir finden ein spannendes Thema. Versteht mich da nicht falsch. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Aber ich finde ansonsten bestimmt auch ein spannendes Thema. So ist es nicht. Aber ich kann es euch jetzt noch nicht sagen, worum es gehen wird. In jedem Fall Dienstagnachmittag gerne wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne sonnige Zeit, überlebt's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team, in einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.